Saison heute abschließen, indem wir uns für parabolische Differentialgleichungen noch überlegen, warum finite Differenzenverfahren denn zumindest für dieses Musterbeispiel tatsächlich konvergieren. Wir hatten uns überlegt, dass wir eine parabolische Gleichung haben, im einfachsten Fall eindimensional im Ort, die Zeit noch mit dabei, ut gleich uxx minus b ux minus cu plus f, b und c jeweils Parameterfunktionen, die vom Ort und von der Zeit abhängen und das Ganze im Einheitsintervall für x in 0, 1 betrachtet mit homogenen Dirichlet-Randwerten u0t gleich 0 gleich u1t und irgendwelchen Anfangswerten in der Zeit ux0 gleich u0 von x und hatten gesehen im Kapitel über die Diffusionsmodellierung, dass das uns zum Beispiel die Wärmeleitung in einem Stab beschreibt. Also uxx ist entstanden dadurch, dass wir gesagt haben, der Wärmefluss ist proportional zur Ableitung von u. Die Wärme fließt von viel nach wenig, also die j ist gleich minus ux mal irgendeine Proportionalitätskonstante. Und dann haben wir uns überlegt, dass die Ableitung vom Fluss gerade das ist, was verbleiben würde in einem kleinen Abschnitt. Also wenn irgendwo links mehr reinfließt als rechts rausfließt, dann verbleibt dort etwas. Das heißt, dann wird diese Stelle wärmer, weil dort mehr Energie reingeflossen ist, als rausgeflossen ist. Dann hatten wir also ut gleich uxx als Wärmeleitungsgleichung, wenn es nur Diffusionsprozesse gibt. Und haben uns überlegt, wenn im Fluss noch ein Anteil mit drin ist, dass es einfach eine konstante Geschwindigkeit nach rechts gibt, dann führt das zu solchen Termen. Also ein positives b heißt, es gibt noch eine Geschwindigkeit nach rechts, mit der die Wärme fließt. Nicht nur als Diffusion von viel nach wenig, sondern zum Beispiel, denken wir dann wieder an gelöste Teilchen, weil die Flüssigkeit sich noch mitbewegt. Das minus cu kam daher, wenn wir sagen, in dieser Bilanzgleichung soll nicht nur dadurch was entstanden sein, dass mehr reingeflossen ist als rausgeflossen sein, sondern auch zum Beispiel, was absorbiert worden ist und was eine Absorption, die proportional ist zu dem, was da ist, das ist gerade dieser Term minus cu und das plus f wären Quellen in der Bilanzgleichung, dass eben die ganze Zeit jemand eine konstante Menge, unabhängig davon, wie viel schon da ist, dazu schüttet. Das modelliert also dann diese Gleichung und der ganz naheliegende Ansatz wäre zu sagen, wir semidiskretisieren das Ganze erstmal, das heißt, wir nehmen uns eine Variable u und packen unsere wahre Lösung da rein, erstmal für alle Zeiten, nur diskretisiert in Gitterpunkten ux1t bis uxnt. Das heißt, wir haben ein Gitter gewählt mit Punkten x1 bis xn, werten an der Stelle die wahre Lösung aus über alle Zeiten und ersetzen also unsere Funktion in Ort und Zeit durch eine vektorwertige Funktion, die nur noch von der Zeit abhängt. Also ersetzen, wenn Sie so wollen, das unendlich Dimensionale, das wir hier kontinuierlich von der x-Variable abhängen, durch endlich viele Auswertungen in verschiedenen x-Punkten. Und dann haben wir uns überlegt, dass dieses ut dann ungefähr löst, dass dt ut ist ungefähr minus LHU T plus F von T. Und deswegen ist die naheliegende Variante, wir lösen diese Gleichung hier mit einem Ist gleich. Also LH war der finite Differenzenoperator, wenn wir hier die Ortsdifferenzen entsprechend durch finite Differenzen ersetzt haben. Und der naheliegende Ansatz war deswegen, wir lösen uns DT UT gleich minus LH UT plus f von t, da sollten wir die Funktion dann anders benennen, weil das u war ja schon die wahre Lösung, die löst das nur ungefähr. Sagen wir die Lösung, hier nennen wir uh und dann hoffe, dass uht dann ungefähr u von t ist. Und das hoffe können Sie auch durch erwarte ersetzen und wir werden es im Rahmen in dieser Vorlesung auch beweisen, dass es tatsächlich in einem gewissen Sinne gegeneinander konvergiert. Ja, und dafür lohnt es sich wieder, das Ganze in Konsistenz und in Stabilität zu unterteilen. Konsistenz wäre erstmal die Frage, wie gut ist unsere Approximation der Ableitung durch finite Differenzen? Und das können wir zum Beispiel dadurch messen, also wie gut ist unser wahres Problem approximiert worden durch das approximative Problem. Das muss natürlich eine gute Näherung sein, sonst kann die Sache nicht klappen. Und dann könnte noch die zusätzliche Schwierigkeit auftreten, dass wir das approximative Problem ja auch lösen müssen. Das approximative Problem ist dieses Ding hier. Also als erstes überlegen wir uns mal, wie gut löst das u denn wirklich diese Differentialgleichung hier? Oder was wir noch machen können, ist, wir machen gleich noch einen Schritt mehr. Wir haben das Problem ja dann gelöst, oder dieses Problem haben wir dann gelöst mit einem Runge-Kutta-Verfahren, zum Beispiel impliziten oder expliziten Euler. Und dann ist die Frage, wie gut ist die Lösung von diesem numerischen Verfahren dann da dran? Das heißt, wir überlegen uns das numerische Verfahren, was wir dazu hingeschrieben haben. Das sähe dann ja so aus, uh J plus 1, also eine Näherung an U an der Stelle TJ plus 1. Ich setze es nochmal hin. Also U H J soll dann sein mit dem Brillouin-Kutta-Verfahren eine Näherung an U an der Stelle X1 TJ bis U XNTJ. Und dann hatten wir uns überlegt, beim expliziten Euler-Verfahren das Ganze mit UH hätten wir gerade die Vorschrift UHJ plus 1 ist Identität minus Tau LH UHJ plus Tau F von TJ. Und beim impliziten Euler-Verfahren hätten wir Identität plus Tau LH UHJ plus 1 gleich UHJ plus Tau F von Tau J plus 1. Jeweils mit der Startnäherung, dass UH0 einfach die Auswertung von unserer Startfunktion U0 an den Stellen X1 bis Xn sein soll. Haben uns überlegt, das ist immer invertierbar. LH war diagonaldominant, mit dem Plus V ist es strikt diagonaldominant, also immer invertierbar. Ja, und dann wäre die Frage, was ist Konsistenz oder wie messen wir die Konsistenz? Hätten wir zwei naheliegende Möglichkeiten. Die eine wäre zu sagen, wir setzen das U in diese Differentialgleichung ein, gucken, wie gut hat diese gewöhnliche Differentialgleichung, diese semidiskretisierte Gleichung, die wahre Gleichung approximiert. Also gucken, probieren rauszufinden, wie nah ist hier dieses Gleich. Haben wir hier, können wir das irgendwie quantifizieren, wie gut diese Approximation ist? Oder aber wir gehen gleich in das voll diskretisierte Problem rein und setzen die wahre Lösung U, also den Vektor der Auswertung von U an den Stellen x1 tj bis xntj, setzen wir ein in die Vorschrift vom expliziten Euler und gucken, wie gut würde die wahre Lösung U unsere Rechenvorschrift, die wir durchführen im Computer, lösen. Und genau das machen wir. Lemma 213. Wir hatten schon angeschrieben, aber noch nicht bewiesen. Bezüglich der Unendlich-Norm gilt, dass U von TJ plus 1 ist nicht genau Identität minus Tau LH U an der Stelle TJ plus Tau F von TJ. Das würde bedeuten, die wahre Lösung erfüllt unsere Euler-Iteration genau. Das wird sie nicht tun, weil wir haben ja kleine Fehler da drin gemacht. Aber die Fehler können wir quantifizieren, sind O von Tau Quadrat plus O von Tau mal H Quadrat. Wobei es so zu verstehen ist, die Differenz von den beiden Dingern, alles auf die linke Seite gebracht, in der Unendlich-Norm ist kleiner gleich. Also es ist gleich ein O von Tau Quadrat plus O von Tau H Quadrat Term in der Unendlich-Norm. Und die Konstanten dürfen abhängen von der wahren Lösung. Und Teil B, beim impliziten Euler erfüllen wir die Vorschrift des impliziten Eulers eben auch mit demselben Fehlerterm. Das ist keine große Überraschung. Wir hatten ja vorher auch immer das implizite Euler und impliziter Euler sind vom Konsistenzfehler her genauso gut. Das waren ja nur diese Stabilitätseigenschaften, die besser waren beim impliziten Euler. Dass gewisse physikalische Eigenschaften gerettet worden sind durch den impliziten Euler. Aber von der Konvergenzgeschwindigkeit her war expliziter und impliziter Euler gleich gut. Von daher ist es keine große Überraschung, dass das hier auch der Fall ist. Beweisen wir das Ganze. Wir wissen erstmal, dass unser U an der Stelle tj plus 1, machen wir das Übliche, was wir immer machen in dieser Vorlesung, fast immer in der Numerik. Wenn wir probieren wollen, sowas zu beweisen, wir tailern das Ganze. Also wir überlegen uns, was hat die wahre Lösung an der Stelle tj plus 1, was hat die zu tun mit U an der Stelle tj. Mit Taylor wäre das gleich U von tj plus, denken Sie komponentenweise, in U stehen hier diese Auswertungen drin, von klein u an der Stelle x1 bis xn. An jeder dieser Stellen können Sie natürlich tailern. Also u von x1 tj ist ja dasselbe wie u von x1, also an der Stelle ux1 von tj plus 1 ist ux1 von tj plus die Ableitung von ux1 tj mal t minus, mal tj plus 1 minus tj, also mal tau. Und das Ganze haben Sie in jeder Komponente. Das heißt, Sie können das gleich in vektorwertiger Form schreiben. Utj plus 1 ist der Vektor, all diese Dinge ausgewertet an der Stelle tj. Dann der Vektor mit all den Ableitungen drin von u an der Stelle tj und dann jeweils mal Tj plus 1 minus Tj genommen, also plus Tau. Und das nächste, was käme, wäre in jeder Komponente ein Tau-Quadrat halbe mal die zweite Ableitung von diesem Ding bezüglich der Zeit an der Zwischenstelle in der Zeit. Also etwas, was abhängt von in jeder einzelnen Komponente, wie irgendeine Konstante, die von der wahren Lösung abhängt, mal Tau-Quadrat, also plus groß O von Tau-Quadrat. Alles bezüglich der unendlichen Norm, also die Dinge auf die linke Seite gebracht, Maximumsnorm davon, in jeder einzelnen Komponente haben wir hier so ein O von Tau-Quadrat-Term drin. Dieses Ding hier enthält eintragsweise immer die Ableitung von U an den Stellen x1 bis xn. Und da wissen wir ja was drüber. Also wir wissen ja, dass die Ableitung von U an der Stelle xi tj, das wäre ja gerade der ith Eintrag von diesem Vektor hier, das erfüllt die Differentialgleichung. Also u2' minus bu', Platz auch immer an der Stelle ausgewertet, xitj minus bxitj u'xitj minus cxitj uxitj plus fxitj. Und diese Geschichte hier haben wir approximiert. Also was hier steht, wäre ja gerade von der Ableitung von u tj von diesem Vektor hier die ith Komponente. Und jetzt haben wir das LH so aufgestellt wie im Abschnitt davor, dass wir diese Dinger, die hier stehen, durch zentrale finite Differenzen approximieren. Das heißt, das, was rauskommt bei unserer Matrix LH, angewendet auf den Vektor groß U, approximiert uns gerade dieses Ding hier, so gut wie eben zentrale finite Differenzen die Ableitungen approximieren. Das heißt, das, was hier steht, wäre gerade gleich, das Vorzeichen war da noch andersrum, wäre gerade gleich minus LH angewendet auf U von TJ. Das wäre der Vektor, wo diese ganzen finiten Differenzen-Approximationen drin stehen. In jeder Zeile ist diese finiten Differenzen-Approximation, gerade die finite Differenzen-Approximation an diesen Ausdruck hier. Und wir wissen, die ist so gut wie O von H². Also entsprechend wäre das von diesem Ding hier die ith Zeile plus O von H². Und dann gibt es hier noch dieses F hier. Und das, was hier steht, wäre ja gerade die ith Komponente von dem Vektor groß F an der Stelle Tj und dann hier von die ith Komponente. Und das heißt also in vektorwertiger Form, dass dieser Ausdruck hier ist gerade gleich diesem Ausdruck hier mit diesem Ding als kompletten Vektor und diesem Ding als kompletten Vektor. Das heißt also U von Tj plus 1 ist U von Tj plus Tau mal diese Ableitung hier, gibt dieses Ding hier minus LH U von TJ plus F von TJ und das Ganze noch plus O von H Quadrat und mal Tau, nehmen es gleich aus der Klammer raus, also plus O von H Quadrat mal Tau. Ja, und das ist genau das, was wir beim expliziten Euler behauptet hatten. Wenn wir uns da nochmal reingucken, wir hatten gesagt, U von Tj plus 1 ist dieser Ausdruck hier. Oh, und ich habe hier hinten das plus O von T Quadrat noch vergessen. Also wenn ich das hier oben einsetze, da haben wir noch das O von Tau Quadrat. Also wir haben hier U von Tj plus 1 ist einmal das U von T Identität mal U von Tj minus Tau Lh mal U von Tj, gibt also Identität minus Tau mal Lh mal U von Tj plus Tau mal F von Tj plus Terme dieser Größenordnung, ist genau das, was hier in A steht. Also hieraus folgt A. Ja, um B zu beweisen, machen wir fast genau dasselbe. Der Unterschied bei B ist, dass wir bei B das U von Tj plus 1 mit dabei haben und das F von Tj plus 1 mit dabei haben. Das heißt, wenn Sie einfach nur auf das F schielen, damit da ein F von Tj plus 1 drin vorkommt, müssten wir in diesem Argument hier das Argument an der Stelle Tj plus 1 bringen. Das heißt, was wir machen müssten, ist uns die Ableitung angucken an der Stelle tj plus 1. Wenn die Ableitung an der Stelle tj plus 1 vorkommt, dann kommt auch Groß F von tj plus 1 vor. Also nehmen wir Taylor so, dass die Ableitung an der Stelle tj plus 1 gebildet wird und nicht an der Stelle tj. Das heißt, wir taylern um die Stelle tj plus 1 herum und gehen nach links in der Zeit, also gehen rückwärts in der Zeit, statt mit Taylor vorwärts in die Zeit zu gehen. Das heißt, was wir machen ist, wir sagen, nicht hier mit Taylor das klassische U tj plus 1, U von tj und so weiter, sondern wir machen es einfach umgedreht. U von tj kriegen wir ja dadurch, indem wir um die Stelle tj plus 1 taylern. Und dann hätten wir entsprechend wieder plus tj minus tj plus 1, gibt jetzt also minus tau mal die Ableitung von U an der Stelle tj plus 1 plus irgendwas mit zweiten Ableitungen von U an Zwischenstellen mal einem Term Tau Quadrat in jeder einzelnen Komponente, also Taylor um Tj plus 1, gibt uns diese Geschichte hier. Und wenn wir das jetzt einsetzen, dann kriegen wir damit raus, dass U von Tj plus 1 gleich ist, lösen wir das ein bisschen auf, U von Tj, das auf die andere Seite gebracht, plus Tau mal dt, U von tj plus 1 plus U von tau Quadrat. Und jetzt wenden wir von dt U tj plus 1, wenden wir diese Geschichte hier an, nur an der Stelle tj plus 1, damit das F von tj plus 1 drin vorkommt, gibt uns also, gleich hier oben rechts abgeschrieben, gibt uns also gleich U von tj minus tau lh U tj plus 1 plus, da haben wir noch ein Tau dabei, OH Quadrat Tau. Außerdem haben wir einen Plus F von TJ, also noch ein Plus Tau F von hier an der Stelle J plus 1, TJ plus 1 und von hier das Plus O von Tau Quadrat. Und wir sehen, daraus folgt direkt B, denn wenn Sie das Minus Tau LH hier auf die andere Seite bringen, haben Sie Identität plus Tau LH mal UTJ plus 1 ist gleich UTJ steht hier, Tau mal F von TJ plus 1 steht hier und die beiden Terme der Größenordnung Tau H Quadrat und Tau Quadrat. Das heißt, hieraus folgt, das was hier steht, ist gerade Teil B. Das heißt, wir haben also Konsistenz. Wir haben, dass das, was wir machen im Computer, ist diese Vorschrift hier. Wir rechnen mit dieser Vorschrift im Computer, beginnt mit den exakten Startwerten, da sind wir exakt. Und dann berechnen wir das Ganze im Computer entsprechend dieser Rechenvorschrift hier. Und die wahre Lösung erfüllt die Rechenvorschrift, die wir im Computer verwenden, bis auf Terme dieser Größenordnung. Das heißt, umso kleiner unsere Zeit ist, umso kleiner der Ort ist, umso besser erfüllt die wahre Lösung das approximative Problem. Das heißt, Konsistenz wäre da. Die Frage ist jetzt noch, geht bei diesem Lösen, passiert ja ständig diese Fehler. Also geht durch dieses Lösen des approximativen Problems, werden da irgendwie noch Fehler unendlich verstärkt. Und wo könnte sowas auftreten hier? Manchmal kann sowas gar nicht auftreten, dann ist Stabilität trivial. Manchmal sehen Sie direkt, das Lösen ist eine Matrixlösen, dann ist die Stabilität, dass diese Matrixinverse normbeschränkt bleibt. Was könnte an dieser Stelle für ein Problem auftreten? Nun, an dieser Stelle habe ich diese Schritte, die ich mache, denken wir an expliziten Euler. Ich starte mit U von 0 irgendwo am Startwert, nehme den Startwert irgendwie und mache einen langen Vektor aus meinen Startwerten und multipliziere immer wieder mit dieser Matrix. Ja, und umso kleiner mein Tau ist, umso häufiger multipliziere ich mit dieser Matrix. Das heißt, wenn sich da irgendwie ein kleiner Fehler eingeschlichen hat, dann wird dieser Fehler immer wieder in diese Matrix reingesteckt. Und wenn diese Matrix den Fehler auch nur ein bisschen vergrößern würde, wenn sie den irgendwie plus 1% macht, dann wird ein unendlich oftes Anwenden oder ein ganz, ganz häufiges Anwenden dieser Matrix, könnte aus diesem 1% Fehler irgendwann 100% Fehler machen, irgendwann 100.000% Fehler machen. Das heißt, das Problem ist, dass diese Matrix-Multiplikation, die darf nicht fehlerverstärkend wirken. Und der einfachste Fall, dass die nicht fehlerverstärkend wirkt, das ist auch das, was wir dann nachher sehen werden, was für Konvergenz ausreicht, ist, wenn wir zeigen können, dass diese Matrix hier in der unendlichen Norm, also in der Zeilensummennorm, wenn die da kleiner gleich 1 ist. Weil dann heißt das, egal welch, was Sie da reinstecken, das wird niemals größer dadurch, dass Sie die Matrix anwenden. Und wenn Sie das Tau dann gegen 0 gehen lassen und ganz, ganz oft diese Matrix, dann müssen Sie ganz viele Schritte machen, um zu einem gewissen Punkt zu kommen, dann können Sie trotzdem ganz, 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 ganz viele Schritte machen. Ein kleiner Fehler, der irgendwo entstanden ist, wird einfach nicht vergrößert verändert, egal wie viele Schritte Sie danach machen. Und das ist gerade die Stabilität, wo wir sehen werden, muss danach natürlich immer noch den Konvergenzbeweis führen, dass diese Konsistenz und diese Stabilität uns zusammen wirklich Konvergenz gibt. Aber intuitiv ist das irgendwie die einzige Stelle, die schief gehen kann. Also wenn wir das Ding kontrolliert kriegen in der unendlichen Norm, dann wird das wahrscheinlich schon für die Konvergenz dann auch wirklich sorgen. Lemma 2.14, das klappt tatsächlich. Die unendliche Norm bleibt kleiner gleich 1, und zwar für beide Matrizen, die hier vorkommen, sowohl für die Matrix I minus Tau LH in der unendlichen Norm, die ist kleiner gleich 1, als auch für die Matrix, die hier invertiert wird. Also hier wird ja immer mit einer, wir haben überlegt, das ist invertierbar, bringen Sie es auf die andere Seite, wird also immer mit der Inverse von dieser Matrix mal genommen. Also relevant ist I plus Tau LH hoch minus 1, davon die unendliche Norm. Und auch die ist kleiner gleich 1. Für alle H Tau größer 0, für alle H Tau größer 0. Und ich werde hier oben rechts noch was reinschreiben müssen. Ja, überlegen wir uns, warum das so ist. Nun, wir wissen ja ganz viel. Also im ersten Fall, da wissen wir am meisten drüber. Wir wissen, wie das LH aussieht. Das hatten wir in Abschnitt 182 ja aufgestellt. War diese Triagonalmatrix mit D auf der Hauptdiagonalen, R und S auf den entsprechenden Nebendiagonalen. Schauen wir da nochmal kurz, schlagen Sie da nochmal nach in 182, wie die Matrizen aussahen. Dann müssten wir ja in der Lage sein, von dem Zeugs auch ganz einfach uns entsprechend die Unendlichnorm auszurechnen. Wenn wir alle Einträge kennen, können wir die Zahlensummennorm natürlich einfach ausrechnen. Also wir hatten in Abschnitt 182 LH aufgestellt. Das war 1 durch H Quadrat mal so eine Matrix D0, D1, D1 fängt jetzt los, D1 bis Dn und dann hier entsprechend R2, D2, S2, hier ein S1 bis Sn-1, Rn und ansonsten nur 0, so eine Tridiagonalmatrix war das und die Werte für D, R und S hatten wir dort angegeben. DI war 2 plus H Quadrat C von XI. RI war minus 1 minus H B von XI halbe. Und SI war minus 1 plus H B von XI halbe. Ja, das heißt, wir wissen genau, wie LH aussieht. Dann können wir die unendliche Norm von diesem Ausdruck hier ausrechnen. Wir nehmen uns also diese Matrix, multiplizieren die mal Tau, machen noch ein mal minus 1 und addieren noch Einsen auf der Hauptdiagonale dazu. Das heißt also, unsere unendliche Norm von Identität minus Tau LH, die unendliche Norm, wie sieht die aus? Das ist das Maximum I gleich 1 bis n über alle Zeilen von der Matrix. Und die Einträge von der Matrix sind dieses RI und dieses SI auf der Nebendiagonale geteilt durch H Quadrat. Noch ein minus 1 davor ändert eh nichts am Betrag. Und die Identität drauf addiert ändert nur was an der Hauptdiagonale. Das heißt, wir haben auf den Nebendiagonalen haben wir das Ganze. Ein Tau ist aber noch mit dabei. Tau durch H Quadrat mal Betrag RI. Und wir haben Tau durch H Quadrat mal Betrag SI, sind die Einträge auf den Nebendiagonalen betragsmäßig. Und auf der Hauptdiagonale haben wir stehen, da müssen wir jetzt aufpassen, da wird noch was drauf addiert mit dem Vorzeichen, wir haben minus Tau LH, das heißt wir haben minus Tau durch H Quadrat mal D1 und dann noch plus 1 von der Einheitsmatrix. Also das heißt, wir haben hier 1 minus Tau durch H Quadrat mal DI und dann davon der Betrag und das Ganze aufsummiert. Das sind hier die drei Einträge, die wir auf einer Zeile haben und in der obersten Zeile und in der untersten Zeile ist entsprechend fehlt einfach dieses Ding bzw. fehlt dieses Ding. Das heißt, wir machen nichts verkehrt, wenn wir den mit dazu, wenn wir die mit dazu nehmen, dann müssen wir die oberste und unterste Zeile nicht getrennt behandeln. Wenn wir einfach so tun, als gäbe es da auch noch diesen Eintrag. Dann machen wir es höchstens größer. Ja, jetzt ist die Frage, warum ist das oder ist das, was da steht, kleiner gleich 1? Gucken wir uns das Ganze an. Das sieht nicht so wirklich schlecht aus. Denn wenn wir da reinschauen, also was wir zum Beispiel hätten, wäre, also, dass wir hier einen RI und das SI, das sieht schon so aus, als könnten wir es vielleicht miteinander verrechnen. Also die haben ja beide das Vorzeichen. Wenn die Beträge nicht da wären, dann würde sich bei RI und dem SI, würde sich das Minus HBXI und das Plus HBXI, das würde sich einfach wegheben. Also in dem Moment, wo wir beim RI und SI keine Beträge mehr haben, kürzt sich das Zeugs einfach weg. Wann ist das der Fall? Nun, das ist dann der Fall, wenn das H, was hier steht, wenn uns das keinen Unsinn macht. Also je nach Vorzeichen von B kann uns das H hier weg von der Minus 1 drücken, könnte uns auch ins Positive reindrücken und den hier auch irgendwie, wenn das vielleicht noch irgendwie beim Negativen bleiben. Also je nachdem, wenn Sie sich vorstellen, dass B ist irgendwie was Positives, B ist gleich 1 und Sie treiben das H immer größer, dann wird der Term hier immer negativer, der Term wird aber irgendwann positiv, das heißt die Beträge zusammen, da kürze ich das nicht einfach weg. Aber das Ganze wird nicht passieren, wenn das H nur klein genug ist. B hatten wir als beschränkt vorausgesetzt in dem Abschnitt, das heißt, wenn das H nur klein genug ist, dann ist der Term in der Nähe von minus 1 der Term in der Nähe von minus 1, das heißt, wenn H hinreichend klein ist, dann ist der Betrag hier vorne tatsächlich einfach minus von RI. Also für hinreichend kleine h ist RI kleiner 0 und SI kleiner 0. Das heißt, wir wissen, was hier die Vorzeichen sind. Das hier vielleicht sogar schon hin. Norm I minus Tau LH in der unendlichen Norm wäre dann also das Maximum I gleich 1 bis N. Ja, und jetzt haben wir hier das RI und das SI. Das wäre also beides, jeweils der Betrag wäre dann minus RI und minus SI wäre also Tau durch H Quadrat mal minus RI mal minus SI und über das minus RI mal minus SI, da wissen wir, das ist einfach 1 plus 1, gibt einfach gleich 2. Das heißt, die Terme, mit den Termen kommen wir klar. Jetzt ist ja aber noch dieser Term mit dem DI mit dabei. Genau gesagt, wir haben dann Tau durch H Quadrat DI stehen. Also die Frage ist, was wissen wir über 1 minus Tau durch H Quadrat DI? Das gilt 1 minus Tau durch H Quadrat DI, rechnen wir das erstmal aus, ist also gleich 1 minus 2 mal Tau durch H Quadrat minus Tau mal C von XI, wo sich hier das H Quadrat weggekürzt hat. Ja, was wissen wir über dessen Vorzeichen? Um jetzt den Betrag auszurechnen, wäre es gut, auch hier was über das Vorzeichen zu wissen. Nun, da ist jetzt die Frage, also das Tau mal C von XI, das macht uns nichts kaputt. Für hinreichend kleine Taus macht uns das nichts kaputt an der 1. Also wenn das H hinreichend klein ist, das Tau hinreichend klein ist, dann ist bis auf diesen mittleren Term hier, haben wir keine Probleme, dann wissen wir, dieser Term hier ist positiv, ist irgendwas mit einer 1. Außerdem ist das minus 2 mal Tau mal H durch H Quadrat, sieht super aus, weil das könnte sich gerade mit diesem 2 mal Tau durch H Quadrat wegkürzen. Also das heißt, wenn der Betrag davon uns nichts kaputt machen würde, wenn der Betrag nicht dastehen würde, dann könnten wir einfach das jetzt, wäre ja das, was wir hier mit drauf addieren, also was wir hier drauf addieren müssen, ist gerade der Betrag von diesem Ausdruck hier. Wenn wir Betragsstriche weglassen können, wenn dieser Term hier einfach positiv ist, also wenn dieser Term hier positiv wäre, für Wir müssen uns noch überlegen, wann der positiv ist. Dann könnten wir das hier einfach drauf addieren, ohne Beträge. Plus 1 minus 2 durch Tau durch H Quadrat minus Tau C von XI. Und dann wird alles wunderbar aufgehen. Maximum I gleich 1 bis N. Die Terme hätten sich weggekürzt. 1 minus Tau C von XI. C war sowieso positiv. Das heißt, wir sind auf jeden Fall kleiner gleich 1 und so und sogar und können auch unter Umständen auch recht klein werden. Ja, also sind auf jeden Fall kleiner gleich 1. Wenn das, also es darf das, genau, es darf eben nur nicht passieren, dass dieser Term hier negativ wird. Also das heißt, unser Beweis geht durch, wenn dieser Term hier auf der Diagonale nicht negativ wird. Was wir dafür auf jeden Fall brauchen, ist hinreichend kleiner Tau größer 0, damit das Tau c von xi, das könnte uns ja, wenn das c groß ist, könnte uns das ja irgendwie auf minus 1000 ziehen und dann wäre der Betrag davon plus 1000. Das wäre schlecht, dann hätten wir, das würde jetzt hier nicht mehr gelten. Also der Term hier ist okay. Das Problem ist, was machen wir mit diesem Term hier? Minus 2 mal Tau durch h Quadrat. Der ist nicht schlimm, der kürzt sich sowieso weg. Aber wie verhindern wir, dass dieser Term hier uns ins Negative reinzieht? Und dann ist der Betrag auf einmal Minus davon und dann geht der Term mit einem Plus ein und dann kürzt er sich nicht mehr weg in der Rechnung später. Und dann geht das ganze Argument schief. Und dafür reicht es nicht einfach anzunehmen, dass Tau und h klein sind. Weil egal wie klein Tau ist, Sie können das h-Quadrat können Sie immer so wählen, dass dieser Term hier trotzdem groß oder klein wird. Also Sie können, indem Sie das h ungünstig zum Tau wählen, können Sie diesen Term sehr klein machen, Sie können diesen Term aber auch sehr groß machen. Was brauchen wir? Wir brauchen, dass wenn wir das hier ausrechnen, muss zumindest noch irgendwas Positives übrig bleiben, damit dieses irgendwas Positives durch dieses, was beliebig klein werden kann, nicht ins Negative gedrückt wird. Das heißt, was wir bräuchten, wäre, dass 2 mal Tau durch h Quadrat, das muss echt kleiner sein als 1. Wenn das erfüllt ist, dann geht der Beweis durch. Wenn das erfüllt ist, dann bleibt an der Stelle ein kleines positives Epsilon stehen. Für hinreichend kleine Tau ist dann also, wird das nicht mehr bis auf 0 runtergebracht und dann klappt dieses Argument hier mit Beträgen weglassen und es kommt Maximum kleiner gleich 1 raus. Das heißt, diese Bedingung hier müsste erfüllt sein, äquivalent dazu Tau durch h Quadrat kleiner als 1/2. Das heißt, wir kriegen eine Bedingung daran, wie wir die Zeitschrittweite und die Ortsschrittweite koppeln müssen. Wir können nicht einfach die Zeitschrittweite, die soll sehr klein sein, h soll sehr klein sein, egal wie wir das machen. Das eine, wir könnten Tau gleich h hoch 3 nehmen, wir können Tau gleich Wurzel h gegen 0 treiben lassen, dann wird das Tau auch immer mit gegen 0 gehen. Aber nicht alle diese Arten funktionieren. Was wir machen müssen, ist das Tau und das h-Quadrat so klein, gegen 0 gehen lassen, dass das Tau immer noch die Hälfte von h-Quadrat bleibt. Zum Beispiel könnten Sie das h vorgeben und Tau gleich 1/2 h² oder 1/4 h² wählen, dann wäre das Ganze erfüllt. Wählen Sie nicht 1/4 h², sondern wählen Sie Tau gleich h, Zeitschrittweite gleich Ortsschrittweite, wird das hier irgendwann nicht mehr erfüllt sein. Wählen Sie Tau gleich h hoch 3, also diskretisieren Sie im Zeit viel, viel enger, als Sie es im Ort machen, dann wird das irgendwann immer erfüllt sein. Das heißt, hier kriegen wir eine Zusatzbedingung. Lemma 214a gilt nur für hinreichend kleine h Tau größer 0, die zusätzlich erfüllen Tau durch h Quadrat echt kleiner als 1/2. Und wenn wir das aber hier voraussetzen, dann gilt das, dann ist entsprechend an dieser Stelle hier klein a bewiesen. Das heißt, der Nachteil, den wir ja erwarten, also wir erwarten ja, dass irgendwo ein Problem auftreten wird mit expliziten Euler. Wir wissen, implizites Euler hat diese zusätzliche Stabilität. Sie haben das implementiert, das LH kriegt sehr negative Eigenwerte. Also physikalisch verletzt das. Also bisher hat diese L-Stabilität von dem impliziten Euler hatte nur eine physikalische Auswirkung. Die hatte noch keine Auswirkung auf die Konvergenz oder so. Sondern die hat einfach nur, also expliziten Euler hat genauso konvergiert wie impliziten Euler, mit derselben Geschwindigkeit konvergiert, hat nur auf dem Weg dahin, hat es physikalisch falsche Dinge gemacht, dass nämlich Dinge, die eigentlich abklingen in der Welt, im expliziten Euler-Verfahren im Computer nicht abgeklungen sind. An der Stelle hier sehen wir, werden gleich sehen, B gilt ohne die Zusatzbedingung, an der Stelle sehen wir erstmals eine Auswirkung auf etwas, was Auswirkungen auf die Konvergenz hat. Nämlich die Stabilität bei expliziten Euler, die gilt nicht einfach immer, egal wie Sie Zeit- und Ortsschrittweite wählen, sondern wenn Sie das Ganze, wenn das Ihre gewöhnliche Differentialgleichung aus der Semidiskretisierung einer partiellen Differentialgleichung kommt und Sie wenden das instabile explizite Euler-Verfahren an, dann haben wir die Stabilität nur unter einer Zusatzbedingung an die Kopplung von Tau und H. Also das H muss im Vergleich zu Tau sehr, sehr klein sein.
Stark schwankt, aber abhängig von der Zeit nur ganz geringfügig, ja. Dass man eine unglaubliche Zahl von Rechenoperationen machen muss, weil man ortsmäßig diskretisiert, winzig klein und dementsprechend gezwungen wird, zeitmäßig auch klein zu diskretisieren.
Ja, also was Sie ansprechen, ist die Frage, wenn das bei einer Funktion typischerweise in manchen Stellen passiert viel, in anderen Stellen passiert wenig. das versteckt sich in all den Abschätzungen, die wir gemacht haben, in den Groß-O-Termen, die Konstanten, die da stehen, die hingen ja ab von der Supremumsnorm über die vierte Ableitung zum Beispiel bei den zentralen finiten Differenzen. Das heißt, und das ganze Argument, wir haben an der Stelle, wir haben es immer abgeschätzt durch das Maximum der vierten Ableitung über den kompletten Bereich. Aber natürlich ist für einen Zeitschritt immer nur das Maximum der vierten Ableitung wichtig, bis dahin, wo Sie gerade sind oder da, wo Sie den Schritt gerade machen, zwischen dem letzten T und dem nächsten T. Das heißt, wenn Sie in der Stelle eine große vierte Ableitung haben, wenn Ihre Funktion viel macht in dem Bereich, dann sind die entsprechenden Fehlerkonstanten hier sehr groß. Und wenn die Funktion wenig macht, dann sind die Fehlerkonstanten an der Stelle sehr, sehr klein. Das ist was man typischerweise probiert, da Sie diese Fehlerkonstanten typischerweise, also wenn Sie die kennen, können Sie das berücksichtigen, indem Sie sagen, Sie geben den Konstanten hier wirklich einen Namen. Sie wissen, die Konstanten sind in einem bestimmten Bereich groß, dann wählen Sie in dem Bereich entsprechend Ihr Tau kleiner, damit Konstante mal Tau Quadrat in derselben Größenordnung ist im ganzen Bereich. Wenn Sie das nicht kennen, können Sie diesen adaptiven Trick machen, den wir bei den Runge-Kutta-Verfahren zumindest besprochen haben. Sie machen zwei Runge-Kutta-Verfahren mit verschiedener Konsistenzordnung, schätzen damit den Fehler in einem bestimmten Bereich und wenn Ihnen der Fehler noch nicht von dem Schritt, also wenn Ihr Fehlerschätzer sagt, der Schritt hatte gerade einen zu großen Fehler, dann machen Sie stattdessen zwei halbe Schritte und vergleichen nochmal. Und wenn der Fehlerschätzer sagt, oder das ist ganz, ganz kleiner Fehler, dann machen Sie vielleicht sogar den nächsten Schritt nochmal eine Stufe größer. Das steckt in der Konstante von diesen Termen drin. Was wir hier haben, ist nochmal ein komplett prinzipielles, ist nochmal auf einem ganz anderen fundamentalen Level. Wir haben überhaupt keine Stabilität von dem Verfahren, egal wie glatt ob unsere Funktion da gerade glatt oder unglatt ist, ob da Konstanten groß sind oder klein. Wir haben, dass diese Matrix, die wir hier aufstellen, die kann eine Norm haben, das haben wir nicht gezeigt, und man kann sich überlegen, die kann dann tatsächlich eine Norm haben, größer als 1. Die kann eine Norm haben, die größer ist als 1. Und das heißt, es kann sein, dass diese Matrix, wenn Sie die anwenden in jedem Schritt, dass die Ihnen wirklich was immer weiter verstärkt, wenn Sie nicht diese Kopplung beherzigen. Also in der Praxis würden Sie es so machen, Sie müssen wenn Sie sich für expliziten Euler entscheiden, wir werden sehen, mit der Annahme konvergiert er dann wirklich, würden Sie diese Voraussetzung würden Sie erzwingen und Sie würden vielleicht zusätzlich noch eine Adaptivität, eine heuristische Adaptivität mit reinbauen, um zu erkennen, wo sind meine Konstanten von diesen Termen hier, wo sind die groß, wo sind die klein, wo muss ich dafür nochmal größere, kleinere Schritte machen. Ja, überlegen wir uns noch, dass bei B, bei dem impliziten Euler, auch da werden wir brauchen, dass h und tau klein sind, aber da werden wir nicht brauchen, dass tau durch h Quadrat kleiner ist als 1/2. Überlegen wir uns, warum das der Fall ist. Das ist doch nützlich. Gehen wir weg. Also Teil B, wie kriegen wir raus, was die Unendlichnorm von dieser Inverse hier macht? Ohne die Inverse ist das natürlich einfach. Wir kennen die Koeffizienten der Matrix, dann können wir Zeilensummennormen ausrechnen, wie wir es gerade gemacht haben. Mit der Inverse müssten wir die Inverse ausrechnen. Und es gibt eine Formel, wie Sie aus den Koeffizienten einer Matrix die Koeffizienten der Inverse ausrechnen, die Cramersche Regel mit den entsprechenden Determinanten. Aber die taugt sicherlich nichts, um hier eine Numerik Beweise zu führen und aus den Koeffizientenformen der Matrix irgendwie die Koeffizientenform abzulesen. Also das wird nicht klappen. Für sehr einfache Fälle kann man diese Matrix tatsächlich die Matrix-Inverse charakterisieren. Wenn das so eine Tridiagonalmatrix ist, dann können Sie das als so einen rekursiven Folgenprozess interpretieren. Wenn der konstante Koeffizienten hat, kann man den lösen. Das geht so ähnlich wie das lineare Differentialgleichung lösen mit konstanten Koeffizienten, was Sie aus der Differentialgleichung und Funktionentheorie-Vorlesung kennen. Aber auch das sind nur Spezialfälle, die nicht für allgemeine Bs und Cs klappen. Ansonsten haben wir zumindest hier in der Vorlesung, so ein, zwei Methoden haben wir kennengelernt, wie man an die Inverse drangehen kann. Eine Idee, die man haben könnte, die auch tatsächlich in manchen Fällen funktioniert, wäre zu sagen, Sie gehen hier mit Neumannscher Reihe ran. Also Sie haben hier Identität plus eine kleine Störung für Tau geht gegen Null. Ist das hier eine kleine, könnten Sie ja hoffen, dass das hier in irgendeiner Form klein wird. Und dann könnten Sie überlegen, ob Sie da irgendwie mit Neumannscher Reihe dran gehen. Dann würden Sie mit Neumannsche Reihe das auf Potenzen von LH zurückführen und die Potenzen von LH, die werden natürlich hässlich, aber die, da haben Sie zumindest mal mehr in der Hand als bei der Cramerschen Regel. Mit diesen Koeffizientenformen können Sie sich jetzt überlegen, ob Sie die Potenzen von LH rausbekommen. Aber auch das, wenn Sie das in Gedanken machen, bei einer Tridiagonalmatrix anfangen, irgendwelche Potenzen davon auszurechnen, das wird hässlich, denn Sie müssten ja wirklich Potenzen beliebig hoher Ordnung ausrechnen, um dann die Limitiers auszurechnen. Also auch das ist wahrscheinlich, das könnte man probieren, aber auch da besteht zumindest wenig Erfolgschance. Was wir noch haben, war der lustige Einstrick mit der Unendlichnorm. Wenn wir die Unendlichnorm von der Matrixinversen ausrechnen wollten, dann hatten wir bisher immer, wenn wir das gemacht haben, die zwei Male, dass sowas schon vorgekommen ist, hatten wir die Unendlichnorm von LH hoch minus 1 abgeschätzt, indem wir gesagt haben, LH hoch minus 1 hat nur nicht negative Einträge. Dann hatten wir das Ganze angewendet auf die lustige, das heißt angewendet auf die lustige 1 ist die Unendlichnorm davon, dasselbe wie die Unendlichnorm von LH hoch minus 1. Und dann haben wir diesen Monotonietrick ausgenutzt, um irgendwie die lustige 1 abzuschätzen durch irgendwas, wo wieder LH drin stand. Dann hat sich LH und LH hoch minus 1 weggekürzt. Und das können wir tatsächlich an der Stelle nochmal machen. Überlegen wir uns erstmal, dass diese schönen Eigenschaften wieder gelten. Wir wissen ja, dass LH, was wir hatten, das ist diagonaldominant. Die Einträge haben wir an der Stelle ja noch. Also wenn das H hinreichend klein ist, dann addieren sich, dann ist das hier beides betragsmäßig entsprechend mit demselben Vorzeichen. Das heißt, hier kürzt sich das H-Zeugs gerade weg, gibt also betragsmäßig insgesamt 2. Und das, was auf der Diagonale steht, ist 2, unter Umständen noch plus irgendwas. In diesem Abschnitt haben wir nur vorausgesetzt, C größer gleich 0. Das heißt, wir sind mehr mindestens diagonaldominant in diesem Abschnitt. Also LH diagonaldominant für hinreichend kleine H größer 0. So, und wie nutzen wir das Ganze jetzt aus? Nur daraus, damit wissen wir zum einen, dass dieses, das, was wir da invertieren, das I plus Tau mal LH hoch minus 1, das erfüllt die Monotonie-Eigenschaft. Wir werden noch ein bisschen mehr brauchen, diese Monotonie-Eigenschaft gilt also. Und was wir gern zusätzlich hätten, wäre irgendwas, was wir auf die lustige 1 anwenden. Nein, irgendwas, was wir ein... ich schreibe es erstmal hin. Also das heißt erstmal, hieraus folgt I plus Tau LH ist, habe ich noch kleine Klammern, ist strikt diagonaldominant. Und das bedeutet I plus Tau LH hoch minus 1 ist eintragsweise nicht negativ, gleich 0 und hat somit schauen wir, die Monotonie-Eigenschaft aus Lemma 1,14. Also wenn wir es anwenden auf zwei Vektoren, einer ist überall größer als der andere, ist es auch nach der Anwendung der eine überall größer als der andere. So, und jetzt würde ich natürlich gerne irgendwie das Argument bringen, dass I plus Tau LH hoch minus 1, angewendet auf die lustige 1, ist dann also dasselbe wie, lass mal hin, I plus Tau LH hoch minus 1 ist jetzt also dasselbe wie Identität plus Tau LH hoch minus 1, angewendet auf die lustige 1 in der Unendlichnorm, hatten wir schon ein paar Mal gesehen, Maximum der Zeilensummen, das hier macht gerade die Zeilensummen, Beträge spielen keine Rolle, weil es eh alles nicht negativ ist, das heißt, das gibt uns die maximale Zeilensumme. Und jetzt würde ich an der Stelle gerne sagen, ich nehme das hier, ist größer gleich irgendwas, was ich hier einsetze, I plus Tau LH hoch minus 1, I plus Tau LH angewendet auf ein Fragezeichen. Das heißt, was ich suche, ist ein Fragezeichen, sodass die, wir wollen das nach unten abschätzen. So. Das heißt, was ich suche, ist etwas, sodass die lustige 1 kleiner gleich diesem Ausdruck hier ist. Das war immer das Schwierige, was wir hatten in den anderen Beweisen, wo wir diese Hilfsfunktion W konstruiert hatten. So eine Hilfsfunktion W, wo dann irgendwie die finiten Differenzenapproximation angewendet darauf überall was gab, was größer gleich 1 war oder zumindest größer gleich irgendeiner Konstante. Und damit hatten wir dann diesen Schritt tatsächlich hingekriegt. was können wir hier nehmen? Nun, irgendetwas, was angewendet, also irgendwas, wenn ich diese Matrix drauf loslasse, soll in jedem Eintrag mehr rauskommen als 1. Naja, das ist an der Stelle gar nicht so schwer, weil wir addieren ja in jedem Eintrag 1 dazu. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das Tau mal LH an der Stelle nichts macht. Nun, in Tau mal LH, da wissen wir aber ja, was es macht. Also Tau mal LH, das Tau wissen wir, was es macht. Und bei LH wissen wir, was die Einträge machen. Die Einträge sind zum Beispiel so, dass es diagonaldominant ist. Also der auf der Diagonale ist mehr als das, was auf der Nebendiagonale ansteht. Das heißt, wenn wir die Einträge pro Zeile addieren, kommt was raus, was größer gleich 0 ist, weil es diagonaldominant ist. Addieren wir noch plus 1, ist das, was hier steht, in jedem Eintrag größer gleich 1. Also an dieser Stelle hier müssen wir einfach nur die lustige 1 eintragen. Schieben wir die Begründung nach, denn I plus Tau LH ist Tau LH ist diagonaldominant. Daraus folgt LH angewendet auf die lustige 1 ist größer gleich, ich habe keine lustige 0, führt man nicht ein. Also 0 ist immer der Nullvektor, egal in welcher Dimension. Das ist eindeutig, was man damit meint. Bei der 1 wüsste man nicht, ob auch ein Einheitsvektor gemeint ist. Ja, einfach weil es diagonaldominant ist. Wenn ich über die Zeile summiere, gewinnt der positive Diagonaleintrag gegen die negativen Nicht-Diagonal-Elemente. Dann machen wir das gleich in der Zeile. Daraus folgt aber, wenn ich das Ganze mal Tau nehme, es ist immer noch größer gleich 0. Und wenn ich jetzt noch die Identität drauf addiere, dann habe ich überall noch eine 1 addiert, dann ist das größer gleich der lustigen 1. Und das heißt also, eintragsweise gilt diese Geschichte schon mal, also gilt dieses kleiner Gleichzeichen hier schon mal. Jeder Eintrag hiervon ist kleiner gleich jedem Eintrag hiervon. Also die Frage, ist auch das Maximum davon kleiner gleich? Klar, aber hier ist im Endeffekt genommen das Maximum der Beträge. Also ist dann, wenn jeder Eintrag hiervon kleiner gleich ist, jedem Eintrag hiervon, ist dann auch die Unendlichnorm von dem einen Vektor kleiner gleich der Unendlichnorm des anderen Vektors. Und was dann noch schief gehen könnte, ist, dass ich das Maximum der Beträge genommen habe. Also da müssten wir noch für sorgen, dass die Beträge nichts ausmachen. Aber das tun sie nicht, weil wir wissen ja, dieses Ding hier ist größer gleich 0. Die Einträge hier sind alle größer gleich 0. Das ist größer gleich 0, also alle Einträge, die hier stehen, sind größer gleich 0. Das heißt also, das Ding ist eintragsweise kleiner gleich dem hier. Dann sind auch alle Einträge hiervon größer gleich 0. Das ist sowieso gleich der lustigen 1. Und das heißt, alle Einträge hiervon sind kleiner gleich den Einträgen hiervon. Und sie sind positiv, also sind sie auch betragsmäßig kleiner gleich den Einträgen hiervon. Also das ist das Maximum darüber, gleich das Maximum der Einträge hiervon. Und das ist ja gerade unendlich nur an der lustigen 1, also gleich 1. Ja, und das ist genau das, was wir beweisen wollten. Denn daraus folgt ja dann B. Das heißt, B gilt immer, wobei immer bedeutet, kleine h größer 0 ist schon mit dabei, weil uns ansonsten hier die strikte Diagonaldominanz, die könnte uns immer noch kaputt gehen. Also wenn das B gleich 0 wäre, dann wäre das sogar tatsächlich auch noch komplett unabhängig von dem h. Aber wenn das B nicht 0 ist, dann ist zumindest das H klein genug sein, damit das B nicht zu groß ist, dieses minus 1 nicht kaputt macht. Das können Sie so interpretieren physikalisch. B ist die Konvektion. Also die Konvektion darf im Vergleich zur Schrittweite nicht so furchtbar stark sein, dass das Ding aussieht, als wäre es ein Transportproblem. Das haben Sie auf dem Übungsblatt gesehen. Wenn Sie wirklich ein reines Transportproblem haben, wenn Sie fast keine Diffusion mehr haben, dann muss man mit den finiten Differenzen aufpassen, dass man in die Richtung guckt, woher der Wind weht. So können Sie das Ganze interpretieren oder eben einfach nur mathematisch, wenn das B feststeht, müssen Sie das H so klein wählen, dass Sie an der Stelle hier ja nicht den negativen Bereich verlassen auf den Nebendiagonalelementen, sonst klappen diese ganzen Monotonie-Argumente nicht mehr. Also das heißt, Teil B von unserem Satz geht für alle H Tau größer 0 mit H größer 0, H steht da schon, H hinreichend klein. Ja, und mit diesen beiden Eigenschaften, die habe ich Ihnen jetzt vom Himmel fallen lassen. Also beachten Sie wieder, Konsistenz und Stabilität sind keine wohldefinierten mathematischen Begriffe. Es gibt einen gewissen Usus, wie man die Dinge definiert. Gerade Konsistenz ist typischerweise, wird typischerweise bei jedem Problem auf eine sehr ähnliche Art und Weise definiert. Konsistenz kann man, macht man üblicherweise so, dass man sagt, man hat ein wahres Problem, das ist zu kompliziert zu lösen. Wir approximieren es durch ein approximatives Problem. Und dann, dann nennt man immer das Konsistenz, dass man sagt, wie gut erfüllt die wahre Lösung das approximative Problem. Ist damit immer noch nicht mathematisch wohl definiert, weil es gibt ja verschiedene Dinge, die Sie das approximierte Problem nennen könnten. Sie können das approximierte Problem können Sie nennen, das Ganze nach der Semidiskretisierung, Sie können es nennen nach der ganzen Diskretisierung, Sie könnten es auch nennen, nachdem Sie diese ganze Diskretisierung, die Iteration durchgeführt hätten, dann wäre das Ganze, dann wäre Konsistenz schon dasselbe wie Konvergenz. Also es ist immer noch kein wohl definierter Begriff, aber typischerweise sagt man, nennt man etwas Konsistenz, wenn Sie es schreiben können, als wahre Lösung eingesetzt in ein approximatives Problem. Stabilität definiert man typischerweise so als das, was braucht man dann noch zusätzlich, damit man am Ende auch Konvergenz bekommt. Und an der Stelle ist es irgendwo naheliegend, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass dieses ständige Anwenden der Matrix uns nichts kaputt macht. Aber das Ganze ist jetzt wirklich vom Himmel gefallen. Wenn Sie das selber nachrechnen wollen, würden Sie wahrscheinlich erst starten mit dem Konvergenzsatz, den zeige ich Ihnen nach der Pause, und würden dann im Konvergenzsatz sehen, ah, okay, das ist die Eigenschaft, die ich brauche. Aber selbst wenn Sie das noch nicht gemacht haben, ist zumindest die Konsistenz ist naheliegend, also um ein Verfahren zu untersuchen, ist es nie eine schlechte Idee zu untersuchen, wie gut erfüllt die wahre Lösung das Verfahren, was ich im Computer gemacht habe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Teilschritt hin zur Konvergenz. Und die andere Geschichte, die sich auch immer lohnt zu untersuchen, ist das numerische Verfahren, was ich mache. Wie stark reagiert das auf kleine Schwankungen? Denn selbst wenn es Ihnen gar nicht um den Konvergenzbeweis geht, wenn es Ihnen einfach nur darum geht, dass Sie das Programm mit etwas falschen Anfangsdaten füttern, es ist immer eine interessante Frage zu sagen, was macht mein Verfahren mit etwas falschen Anfangsdaten? Und oft reichen diese beiden, also sind diese beiden Dinge, wenn Sie die unabhängig voneinander sich vorher schon mal untersucht haben, oft sind das auch genau die Bausteine, die Sie später im Konvergenzbeweis brauchen. Und das werden wir noch einmal sehen in dieser Vorlesung, aber wir machen zuerst 10 Minuten Pause und um 18 nach dann bitte weiter. Ja, wir haben jetzt also gesehen, wir können unsere finiten Differenzen auch auf parabolische Probleme anwenden, haben uns die Linienmethode überlegt, vertikale Linienmethode, wir semidiskretisieren im Ort an verschiedenen Ortspunkten, betrachten dann erstmal unsere Funktion von Ort und Zeit als mehrere Funktionen, die nur in der Zeit leben. Also statt zu sagen, ich gucke mir an die Wärmeverteilung auf dem ganzen Tisch als Funktion von Ort und von der Zeit, picke ich mir ein paar Stellen auf dem Tisch raus, lege ein Gitter über den Tisch und sage, ich habe jetzt einfach eine Reihe von Größen, von observablen Größen, die ich beobachte, nämlich jeweils den Temperaturverlauf an einem Punkt hier auf dem Tisch bezüglich der Zeit. Auf die Art und Weise habe ich meine Ortsabhängigkeit, bin ich losgeworden. Die Ableitung bezüglich des Ortes ersetze ich dann durch finite Differenzen bezüglich des Ortes und so mache ich aus meiner partiellen Differentialgleichung eine gewöhnliche Differentialgleichung mit so viele unbekannte Funktionen, wie ich Ortsauswertung von meiner Funktion habe. Haben uns angeguckt, Konsistenz kann man vernünftig, also das Ganze kann man dann lösen mit dem Röhm-Kutta-Verfahren. Konsistenz wird vernünftigerweise dadurch definiert, dass man sagt, wir setzen unsere wahre Lösung in das Röhm-Kutta-Verfahren ein, gucken, wie gut erfüllt das die Iterationsvorschrift des Röhm-Kutta-Verfahrens. Stabilität wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, dass diese Matrix, die da ständig angewendet wird, dass die nicht fehlerverstärkend wirkt. Da haben wir gesehen, die hat unendlich Norm kleiner gleich 1. Also haben wir doch jetzt eigentlich eine gute Chance, um Konvergenz zu zeigen. Wir haben sowas, was man Konsistenz nennen könnte. Wir haben was, was man Stabilität nennen könnte. Schauen wir mal, ob das auch wirklich die richtige Konsistenz ist und die richtige Stabilität ist, um am Ende Konvergenz zu zeigen. Also Satz 2.15 mit den Notationen, die wir im ganzen Zeit schon verwenden, für das explizite Euler-Verfahren gilt. Was interessiert uns? Wir haben die wahre Lösung klein u ursprünglich gehabt. Die wahre Lösung klein u haben wir erstmal ortsdiskretisiert, haben gesagt, wir betrachten unser klein u von x und t, betrachten wir nur an den Stellen xj, t, haben die ganzen Stellen klein u von xj gesammelt in einem großen Vektor u, der noch abhängt von t. Und der erfüllte dann die gewöhnliche Differentialgleichung. Das haben wir mit dem Röhm-Kutta-Verfahren approximiert. Das heißt, da kriegen wir Approximationen raus für den Vektor, der mit klein u an den Stellen xi, tj in x diskretisiert und bei t an den Stellen des Röhm-Kutta-Verfahrens. Für dieses Ding haben wir Approximationen und die haben wir stehen in unserem Vektor uh. Und in diesem Vektor uh die j-te Komponente davon, also wir sind mit uh0 gestartet, gleich u0 von an den ganzen x-Werten, sind wir gestartet in unserem Röhm-Kutta-Verfahren. Dann haben wir immer uhj plus 1 definiert den Vektor durch die Vorschrift des Röhm-Kutta-Verfahrens. Also was wir hoffen ist, dass dieses Ding hier in der Nähe liegt von utj, dass die beiden nah zusammenliegen. Also wir möchten, dass die Norm von diesen Vektoren hier, das soll irgendwie nah zusammenliegen. Und das Ganze sinnvollerweise in der Unendlich-Norm gemessen, denn die Vektoren haben ja immer mehr Komponenten, sobald das x immer, also sobald wir mehr x-Diskretisierungspunkte haben, dann wird sowas wie die 2-Norm wird ja schon allein deswegen größer werden. Wenn Sie überall Epsilon haben, dann ist das ja super, aber wenn Sie einfach immer mehr Epsilons haben mit der 2-Norm, dann wird allein deswegen die 2-Norm Ihnen schon gegen unendlich gehen. Und wir werden sehen, das, was hier steht, das ist gleich O von H Quadrat plus O von Tau. Das heißt, das konvergiert tatsächlich gegen 0, wenn Sie das H und das Tau gegen 0 gehen lassen. Und bei der Notation müssen wir mit der Lambda-Notation wieder ein bisschen vorsichtig sein. Also wir meinen, dass wenn wir das für feste J behaupten würden, dann wäre das eine Trivialität, weil wenn Sie ein festes J nehmen, also der fünfte Schritt des Runge-Kutta-Verfahrens, wie wir das im ersten Kapitel auch haben, der führt Sie eben 5 Zeitschrittweiten weit. Wenn die Zeitschrittweite gegen 0 geht, dann haben Sie 5 Runge-Kutta-Schritte überhaupt gar nicht wegbewegt vom Anfangswert. Am Anfangswert waren Sie richtig. Das heißt, für festes J konvergiert das immer beim Runge-Kutta-Verfahren. Dass sie nach 10 Schritten nah sind an der wahren Lösung, liegt einfach daran, dass sie nach 10 Schritten für Tau gegen 0 einfach gar nicht vom Fleck gekommen sind. Also das Ganze ist nur dann sinnvoll, wenn man das Ganze so meint, dass das gleichmäßig in J gilt. Also wenn man zum Beispiel sagt, das Maximum über J gleich 1 bis, ich weiß gar nicht, ob wir dem jeden Namen gegeben haben, klein m bei Anwendung also expliziter Euler mit Ortsschrittweite h gleich 1 durch n plus 1 hatten wir immer gewählt und tau Zeitschrittweite soll sein 1 durch m mal das Zeitintervall, was wir gerne hätten. Also nach m Schritten wäre man bei der Zeit groß t n und m in n. Und dann gilt über alle Schritte des Runge-Kutta-Verfahrens, insbesondere der letzte Schritt, wo wir das u von groß t vorhergesagt haben, der ist hier auch mit dabei, auch der letzte Schritt konvergiert mit. Ja, das Ganze funktioniert, wenn H und Tau gegen 0 gehen natürlich, steckt hier schon in der Asymptotik mit drin, und aber es muss eben noch mehr erfüllt sein. Wir brauchen unsere Stabilitätsabschätzung und die gilt nicht egal, wie wir das H und das Tau gegen 0 treiben, sondern nur, wenn wir das Tau durch H Quadrat so gegen 0 treiben, dass das Tau kleiner bleibt als 1 durch H Quadrat. Als ein halb H Quadrat, Entschuldigung, so umstimmt es. Tau ist kleiner als ein halb H Quadrat. Und das heißt, unsere Zeitschritte, die dürfen wir nicht einfach sagen, wir nehmen im Ort, diskretisieren wir mit 100 Punkten und dann diskretisieren wir mit der Zeit auch mit 100 Punkten. Das wäre im Allgemeinen eine zu grobe Zeitschrittweite. Wenn wir im Ort mit 100 Punkten diskretisieren, dann müssen wir in der Zeit, wenn das Groß T ebenfalls gleich 1 ist, dann müssen wir das Quadrat davon nehmen, also 10.000 Punkte nehmen, noch den Faktor 2 mit reinbringen, also 200.000 Zeitschrittweite brauchen wir. Wenn Sie im Ort Intervall 1 mit 100 Schritten diskretisieren, müssen Sie das Runge-Kutta-Verfahren so wählen, dass Sie um einen Schritt in der Zeit weiter, um plus 1 in der Zeit zu kommen, dass Sie da 20.000 Schritte brauchen, 100 zum Quadrat und nochmal 2 wegen dem 1,5. Das heißt, wir müssen in der Zeit sehr viel feiner diskretisieren, als wir das im Ort machen, damit wir mit dem expliziten Euler noch konvergieren. B beim impliziten Euler, ebenfalls mit denselben Notationen, h gleich 1 durch n plus 1, n Ortsschritte, m Zeitschritte, m und n in n, gilt genau dasselbe. UHJ minus UTJ in der Unendlich-Norm konvergiert gegen 0, und zwar so schnell wie O von h Quadrat plus O von Tau, und das auch wieder so gemeint gleichmäßig in J, also das Maximum über alle Schritte, die wir ausgerechnet haben. J gleich 1 bis L, wir können sogar mit 0 losgehen. Am Anfang haben wir den richtigen Schritt konvergiert mit dieser Geschwindigkeit. Und beim impliziten Euler klappt das Ganze egal, wie Sie H und Tau zusammenlaufen lassen. Also wenn Sie das Tau gleich H wählen und lassen H und Tau beide gegen 0 gehen, konvergiert das auch. Sie können Tau auch gleich Wurzel H nehmen. Solange Sie gegen 0 konvergieren mit H und Tau, konvergiert das implizite Euler-Verfahren. Und es gibt keine Kombination von Tau und H, wo Sie gegen falsche Lösung oder nicht gegen die Lösung konvergieren. Beweisen wir das Ganze. Das ist jetzt fast trivial. Wir haben genau das, also wir werden sehen, dass, was wir brauchen, ist genau das, was wir vorbereitet haben. Und der Beweis ist auch völlig, also genau so, wie man es ansetzen würde. Also wenn wir das Ganze naiv ansetzen, wir haben hier irgendwie J-Schritte gemacht von unserem Rungen-Kutta-Verfahren, angewendet mit, gestartet mit der richtigen Startlösung, dann liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass wir diese J-Schritte irgendwie im Beweis jetzt nachvollziehen. Also wir wissen, wir kennen die Vorschrift, wie wir hier von unserem UHJ-1 auf das UHJ kommen. Also das lohnt sich sicherlich erstmal einzusetzen. Teil A. Wir möchten gerne abschätzen UHJ minus U von TJ. Und dann lohnt sich das sicherlich für das UHJ einzusetzen. Wie ist denn dieses UHJ zustande gekommen? Das ist zustande gekommen durch einen Schritt des expliziten Euler-Verfahrens. Ein Schritt des expliziten Euler-Verfahrens war Identität minus Tau LH UH J minus 1 plus Tau mal F TJ minus 1 muss in den Index. Ja, wie ist dieses Ding hier zustande gekommen? Dieses Ding ist zustande gekommen als wahre Lösung an der Stelle TJ. Das ist also die wahre Lösung des wahren Problems. Wenn wir das mit dem Ist gleich hinschreiben wollten, werden wir versucht, hier irgendwas mit der Differentialgleichung hinzuschreiben. Also irgendwie wahrer Lösungsoperator angewendet auf die Anfangswerte. Bringt uns aber nicht viel, wenn wir später hiermit vergleichen wollen. Und das ist der Grund, warum Konsistenz so oft ein Baustein ist von Konvergenzbeweisen. Wenn wir wissen, durch welche Vorschrift ist die approximative Lösung zustande gekommen. Und wir haben eingesetzt die wahre Lösung in unser approximatives Problem. Dann können wir dann dadurch typischerweise auch sagen, welche Vorschrift erfüllt, also mit derselben Approximationsvorschrift, was erfüllt da das wahre Problem und die wahre Lösung. Und das haben wir ja gesehen bei unserer Konsistenzaussage, weil ja gerade U von TJ erfüllt dieselbe Vorschrift wie die approximative Lösung, nur eben mit plus minus einem kleinen Fehler dabei. Und das ist natürlich total super, wenn wir das Ganze vergleichen wollen, wenn wir dieselbe Vorschrift haben für die wahre Lösung. Also schreiben wir uns das ab aus dem Konsistenzlemma. Dieses Ding hier, U von TJ, erfüllt ja auch. Das ist gleich I minus Tau LH U an der Stelle TJ minus 1 plus, also mit Minus davor, minus Tau F TJ minus 1. So sähe das Ganze aus, wenn die wahre Lösung das approximative Problem exakt lösen würde. Dann könnten wir das einfach untereinander schreiben, das F kürzt sich weg und wir haben das Problem darauf zurückgeführt, UH und U an der Stelle TJ-1 zu vergleichen. Mit Induktion zurückgeführt bis auf den Anfangswert, da sind sie gleich, gibt uns wahrscheinlich eine Fehlerabschätzung. Klappt aber noch nicht ganz. Wir haben nachher noch einen kleinen Fehler mit drin. Wir wissen, das gilt nicht für das UTJ, sondern dass die wahre Lösung erfüllt das approximative Problem nur bis auf einen gewissen Fehler. Und der Fehler war U von Tau Quadrat plus U von Tau mal H Quadrat. Alles eine unendliche Norm. Ja, das ist aber trotzdem prima, weil das Tau mit dem F kürzt sich immer noch raus. Das, was hier vorne steht, können wir zusammenpacken. Und diese O-Terme, das galt ja alles in der unendlichen Norm. Das heißt, die können wir einfach rausnehmen aus der unendlichen Norm. Das hieß ja nichts anderes, als dass die unendliche Norm von der Differenz von diesen beiden Dingern kleiner gleich ist als etwas, was so schnell gegen Null geht. Das heißt, das können wir einfach rausnehmen aus der unendlichen Norm. Dann wären wir also gleich Identität minus Tau LH angewendet auf UHJ minus 1, klammern wir das gleich aus, minus U TJ minus 1, davon die unendliche Norm, plus O von Tau Quadrat, plus O von Tau H Quadrat. Und dann liegt es nahe, das Ding hier wirklich wiederzufinden. Also trennen wir hier noch das Matrixprodukt mit dieser Geschichte. Dann ist das hier die unendliche Norm von dieser Matrix mal die unendliche Norm von dieser Vektordifferenz. Und das ist genau was, worüber wir was wissen. Wir wissen, dass hier vorne ist kleiner gleich 1. Das heißt, unser Fehler im J-Schritt ist kleiner gleich dem Fehler im J-1. Schritt. Anwendung der Matrix auf das Problem hat den Fehler nicht verstärkt. Das war gerade das, was wir vom Himmel haben fallen lassen und zumindest Handwaving motiviert haben, dass das wahrscheinlich die Stabilität ist, die wir brauchen. Hier nützt sie uns was. Der Fehler im nächsten Schritt ist kleiner gleich dem Fehler im letzten Schritt, weil Matrixmultiplikation, Matrix hatte Norm kleiner gleich 1, hat den Fehler nicht größer gemacht. Kleiner gleich Fehler im letzten Schritt plus diesen Konsistenzfehler, den wir da haben. Das heißt, was passiert über die Schritte? Wir kriegen einfach in jedem Schritt, das ist dann also kleiner gleich der Sache mit j minus 2, kleiner gleich der Sache mit j minus 3, j minus 4, immer plus diese Terme hier. In jedem Schritt haben wir einmal diesen Konsistenzfehler, der dazukommt, aber wir haben keine Fehlerverstärkung, weil die Matrixmultiplikation hat Norm kleiner gleich 1, die verstärkt das Zeugs nicht. Also kleiner gleich, Pünktchen, 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 kleiner gleich, bis runter zu UH0 minus U, T0 in der Unendlich-Norm plus in jedem Schritt ist einmal dieses Ding hier rausgeflogen. Das heißt, hier hätten wir stehen J mal einen Term der Größenordnung Tau Quadrat plus O Tau H Quadrat. Ja, und das ist prima, weil das, was hier vorne steht, ist ja einfach 0. Wir sind ja mit den richtigen Werten gestartet. Die Auswertung, mit denen wir gestartet sind im Grund-Kutta-Verfahren, waren gerade die Auswertung von der wahren Lösung am Anfangswert, wo wir ja den Anfangswert kennen. Das heißt, das hier ist einfach gleich 0. Und das, was hier hinten steht, naja, das hängt davon ab, wie viele Schritte wir machen. Die Anzahl der Schritte ist aber höchstens m, also wir sind höchstens so weit gelaufen, bis wir ganz durch sind am Zeitpunkt groß T. Bei groß T haben wir also m Schritte gemacht. Und was ist m, wenn Sie das umstellen? M wäre ja gerade 1 durch das Tau geteilt durch, also das Ganze noch umgedreht, Tau durch groß T wäre also groß T geteilt durch Tau. Das heißt, das M ist gerade von der Größenordnung 1 durch Tau. Wenn Sie das Tau halbieren, müssen wir entsprechend doppelt so viele Schritte machen natürlich. Das heißt, unser J ist höchstens M, ist höchstens in der Größenordnung 1 durch Tau. Das heißt, das macht uns gerade, kleiner ist kleiner gleich, in den Groß-O-Termen macht uns eine Tau-Potenz kaputt. Ich schreibe Ihnen das so ein bisschen unsauber für alle J gleich 1 bis M. Und achten Sie drauf bei diesen Dingen, das ist wirklich ein Nachteil der Lambda-Notation, ist, dass gewisse Feinheiten einfach nicht explizit dastehen. Das Ganze ist so gemeint, dass es gleichmäßig in J gilt. Also wir haben nicht für jedes J haben wir hier eine Konstante in den Groß-O-Termen drin, sondern es gilt so, dass das Maximum über diesen Ausdruck, über alle J, ist kleiner gleich. Diesen Ausdruck hier in der Behauptung haben wir sauber stehen. Und Sie sehen, also das J ist kleiner gleich M, das heißt für alle J, egal J gleich 1 bis M, können Sie das jeweils abschätzen durch J kleiner gleich M und dann sind Sie kleiner gleich diesen Groß-O-Term. Ja, und genau dasselbe Argument können wir natürlich machen beim impliziten Euler-Verfahren. Und es ist tatsächlich so unglaublich analog, dass ich mir erlauben möchte, Ihnen das an der Tafel einfach mit Handwaving durchzugehen, nicht nochmal abzuschreiben. Was machen wir beim impliziten Euler-Verfahren? Ja, beim impliziten Euler-Verfahren wenden wir die Funktionsvorschrift vom impliziten Euler-Verfahren an. Da steht hier nicht i minus tau lh mal dem Ding, sondern da steht i plus tau lh hoch minus 1 mal dem Ding plus tau f an irgendeiner anderen Stelle. Wir wissen aber auch, die wahre Lösung erfüllt die Vorschrift des impliziten Euler-Verfahrens. Verfahrens plus denselben Fehler. Das heißt, hier drunter steht genau dieselbe Vorschrift mit dem U von genau dieselbe Vorschrift mit impliziten Euler, also I plus Tau LH hoch minus 1, dem U-Ding, minus Tau F von TJ, plus genau denselben Fehler wie beim expliziten Euler. Also diese beiden Dinger hier ersetzt durch impliziten Euler wäre hier I plus Tau LH hoch minus 1, hier I plus Tau LH hoch minus 1, hier Tau F von TJ, hier Tau F von TJ, weil Sie bei impliziten Euler das F an dem hinteren Zeitschritt auswerten. Das heißt, das Tau FTJ wird sich wieder wegkürzen. Hinten haben wir dieselben Groß-O-Terme. Vorne haben wir stehen I plus Tau LH hoch minus 1. Aber für I plus Tau LH hoch minus 1 haben wir genau dasselbe Stabilitätsresultat gezeigt, nämlich, dass das Ding in der unendlichen Norm kleiner gleich 1 ist. Und deswegen selbe triviale Induktion haben wir denselben Gesamtfehler insgesamt. Also das heißt, Teil B, impliziten Euler, genauso mit impliziten Euler-Vorschrift statt expliziten Euler-Vorschrift. Ja, der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, an der Stelle beim expliziten, also ich brauche, dass diese Norm hier kleiner gleich 1 ist. Beim expliziten Euler habe ich das nur dann, wenn tau kleiner gleich 1/2 h² ist. Beim impliziten Euler habe ich es immer. Das heißt, deswegen gilt genau dieselbe Aussage, nur eben bei expliziten Euler unter der Zusatzvoraussetzung, die ich brauche, damit hier die Norm kleiner gleich 1 war, das heißt tau kleiner gleich 1/2 h². Das heißt, beim impliziten Euler ist es egal, wie Sie tau und h gegen 0 gehen lassen. Wenn Sie dem Ingenieur sagen, Hauptsache Zeitschrittweite klein genug, Hauptsache Ortschrittweite klein genug, dann kriegt er auch schon mal das Richtige raus. Stimmt beim impliziten Euler, stimmt nicht beim expliziten Euler. Und das ist ein drastischer Unterschied zu dem, was wir davor hatten bei expliziten und impliziten Euler und der Stabilität. Lassen Sie mich das noch ganz explizit aufschreiben und ein bisschen zum Abschluss drumherum reden. Diese Begriffe mit Stabilität und Konvergenz, taugt ein Verfahren nicht, was braucht man für das Verfahren? Da sind Sie typischerweise als Mathematiker diejenigen, die gerufen werden, weil Sie den Unterschied kennen und weil Sie die Feinheiten kennen. Sie wissen, bei gewöhnlichen Differentialgleichungen, also expliziter Euler und impliziter Euler, die sind erstmal gleich gut, wenn es um Konvergenz und Konvergenzgeschwindigkeit geht. Die haben beide dieselbe Konsistenzordnung, die konvergieren beide mit der Fehler, mit der Größenordnung O von H, oder wenn wir es in der Zeit formulieren, O von Tau. Wenn Sie irgendein gewöhnliches Differentialgleichungssystem haben, halbieren Ihre Schrittweite, dann halbiert sich Ihr Fehler beim impliziten Euler-Verfahren, beim expliziten Euler-Verfahren. Beides komplett gleich gut. Es gibt also keinen Grund, warum irgendjemand impliziten Euler nehmen sollte. Aber wenn Sie es machen, konvergiert beides gleich gut und konvergiert beides tatsächlich gegen die wahre Lösung. Unterschied liegt in der Stabilität. Stabilität heißt, als Stabilität, A-Stabilität bedeutet, Sie haben gewisse Komponenten in der Lösung haben, die sehr, sehr schnell abfallen in der wahren Welt, dann fallen die Ihnen beim impliziten Euler auch sehr, sehr schnell ab. Unter Umständen falsch ab, unter Umständen zu schnell, und deswegen hat der implizite Euler dann auch einen Fehler. Und der explizite Euler, der macht seinen Fehler dadurch, dass es diese ganz, ganz schnell abfallenden Komponenten vielleicht nicht so schnell abfallen lässt. Haben beide am Ende denselben Fehler gemacht, nur ist beim expliziten Euler, stellen Sie sich vor, das Pendel, was da schwingt, das explizite Euler-Verfahren macht seinen Fehler dadurch, dass es das Pendel ein bisschen zu viel schwingen lässt. Das heißt, etwas, was eigentlich weniger geworden wäre, denken Sie an ein gedämpftes Pendel zum Beispiel, könnte trotzdem auf einmal mehr werden. Das implizite Euler-Verfahren macht seinen Fehler auch, aber macht seinen Fehler niemals in die Richtung, dass irgendwas mehr wird, was nicht in der Wahrheit auch mehr wird. Das heißt, dass beide konvergieren gleich schnell, beide machen denselben Fehler auf das Pendel, nur der vom expliziten Euler sieht für den Anwender viel, viel schlimmer aus, weil der vom expliziten Euler der Fehler ja eine gewisse physikalische Gesetzmäßigkeit verletzt. Der lässt irgendetwas groß werden, was einfach nicht groß wird, kann sich für sehr, sehr lange Zeiten dann auch wirklich, wirklich aufschaukeln. Unsere Konvergenzresultate sind immer bis zu einem festen Zeitpunkt nur betrachtet. Das heißt also, der implizite Euler-Verfahren macht denselben Fehler wie der explizite Euler-Verfahren. Beide konvergieren. Der implizite Euler-Verfahren, der Fehler, der ist irgendwie besser, weil das ist ein physikalisch sinnvollerer Fehler. Das ist so eine Sache, die hätte auch vorkommen können in der Praxis, so in der Art. An der Stelle ist es nicht mehr so. An der Stelle ist die Stabilität nicht einfach das Luxusproblem nach der Konvergenz. Also wir wissen schon, es konvergiert, der Fehler wird beliebig klein. Nur der Fehler macht vielleicht, ist irgendwie der kleine Fehler, der noch da ist, ist vielleicht irgendwie unphysikalisch. Beim impliziten Euler ist der kleine Fehler, der noch da ist, vielleicht nicht unphysikalisch. An der Stelle macht es wirklich einen Unterschied auf die Konvergenz. Beim expliziten Euler haben Sie eine Zusatzbedingung. Wenn Sie die Zusatzbedingung verletzen, konvergieren Sie nicht. Das heißt, der Fehler wird nicht klein beim expliziten Euler-Verfahren. Sie kriegen wirklich was echt Falsches raus. Der Fehler ist nicht nur unphysikalisch, das Pendel oder die Wärmeverteilung. Da haben Sie irgendwelche Komponenten drin. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Komponente, der Stab hat am Anfang diese Wärmeverteilung. Dann wird der, wenn Sie das Ganze eine Zeit lang sich selbst überlassen, wird sich so ein bisschen ausgleichen. Das wird also so langsam sich ausgleichen. Wenn Sie aber starten mit einer Wärmeverteilung, die so aussieht, dann wird sich das viel, viel schneller ausgleichen, weil wir haben ja heiß, kalt direkt nebeneinander. Das heißt, das wird ganz, ganz schnell so aussehen. Rein von der Stabilität her würden wir erwarten, beim impliziten Euler-Verfahren nimmt das auch tatsächlich ab. Beim expliziten Euler-Verfahren könnte das auch noch ein bisschen zunehmen. Und beim impliziten Euler-Verfahren nimmt es sehr, sehr schnell ab. Beim expliziten Euler-Verfahren könnte es tatsächlich auch irgendwie zunehmen. Das heißt, und nur von der Idee her mit der A-Stabilität und L-Stabilität wäre aber beides innerhalb der gleichen Fehlertoleranz. Also es wäre beides gleich nah dran an der wahren Lösung und nur ist eben der eine Fehler unphysikalischer als der andere Fehler. Ist es aber nicht, wenn Sie es auf eine partielle Differentialgleichung anwenden, weil dann haben Sie nicht nur die gewöhnliche Differentialgleichung, sondern Sie haben gleichzeitig, dass Sie immer mehr Komponenten in Ihrer gewöhnlichen Differentialgleichung mit drin haben. Und dadurch kommt dieser Zusatzeffekt rein, dass expliziter Euler-Verfahren tatsächlich nicht konvergiert oder nur unter Zusatzbedingungen konvergiert für partielle Differentialgleichung. Lassen wir es kurz zusammen. Also gewöhnliche Differentialgleichung, expliziter Euler und impliziter Euler konvergieren beide und so salopp beide immer, natürlich unter den Voraussetzungen, die wir hatten im Kapitel 1, und gleich schnell im Sinne, dass diese Fehlerabschätzung mit der Konsistenz aus der Konsistenzordnung heraus ist von derselben Größenordnung. Impliziter Euler ist stabiler, ist A stabil und L stabil, bedeutet, der Fehler, der da ist, ist, ich schreibe mal in Anführungsstrichen, physikalisch sinnvoller. Also solange Sie noch nicht ganz, ganz furchtbar nah dran sind an der Lösung, ist das, was Sie noch unterscheidet von der Lösung, ist was, womit Sie beim impliziten Euler typischerweise besser leben können als beim expliziten Euler. Ein gedämpftes Pendel, was nicht ganz so weit schwingt, ist nicht so schlimm wie ein gedämpftes Pendel, was irgendwie Energie zu gewinnen scheint. Bei den partiellen Differentialgleichungen, also hier, partielle Differentialgleichung bei der Wärmeleitungsgleichung, haben Sie nicht nur das Problem, dass das explizite Euler-Verfahren eine gewisse physikalische Invariante nicht respektiert, sondern es macht Ihnen tatsächlich die Konvergenz kaputt. Expliziter Euler konvergiert nur unter Zusatzbedingungen Tau kleiner 1/2 h². Diese Zusatzbedingung, die ist aber gar nicht so furchtbar schlimm. Also die sieht erstmal schlimm aus, wenn man sich da vorstellt, irgendwie H, irgendwie 1/100, dann ist das Tau 1/10000, 1/20000, also 100 Schritte im Ort, 20.000 Schritte in der Zeit. Das sieht ja so aus, als hat man irgendwie viel zu viele Schritte in der Zeit gemacht. Aber wenn Sie sich überlegen, wie viele Schritte brauche ich denn, um einen gewissen Fehler, Gesamtfehler zu erreichen, dann haben ja beide das hier als Gesamtfehler. Also der Gesamtfehler ist für beide Verfahren Tau plus H². Das heißt, diese beiden Terme, der Fehler, der durch das Tau kommt, der Fehler, der durch das H kommt, die sehen ja auch so aus, dass sie in derselben Größenordnung sind, wenn Tau gleich H² ist. Also auch wenn Sie beim impliziten Euler-Verfahren Konvergenz haben, wenn Sie Tau gleich H wählen, haben Sie die Konvergenz aber nur mit der Geschwindigkeit, ja Tau gleich H, heißt dann O von H, ist groß gegen O von H², haben Sie also einen Fehler, der mit der Geschwindigkeit O von H gegen 0 geht. Und das wäre genau das Gleiche, was Sie hätten, wenn Sie beim, das heißt, Sie haben nichts dadurch gewonnen. Also Sie gehen zwar, Sie haben zwar diesen Term, dass Sie mit h² gegen 0 konvergieren, mit einer feinen Schrittweite h, der bringt Ihnen dann nichts, wenn Sie das Tau nicht auch auf h² setzen. Also typischerweise, wenn Sie zwei Fehler da drin haben, dann macht es keinen Sinn, den einen Fehler ganz furchtbar klein zu treiben, Energie rein zu investieren, diesen Term kleiner zu bekommen als den anderen Term, weil dann ist einfach der andere Term der dominierende Fehler. Das heißt, typischerweise würden Sie sagen, wenn Sie beides klein kriegen wollen, würden Sie Tau und h² ungefähr in der gleichen Größenordnung wählen. Dann haben Sie für beides mit einem minimalen Aufwand eben entsprechend beide Terme gleich groß gemacht und es lohnt sich nicht, den einen Term noch viel kleiner zu machen, weil von der Größenordnung her kriegen Sie den ja nie kleiner. Also wird die Summe ja dann einfach mit dieser Größenordnung gegen 0 gehen. Das heißt also Teil B, Gesamtfehler des impliziten Eulers, ist O von Tau plus O von H². Das heißt, auch bei implizitem Euler ist Tau ungefähr H² sinnvoll. Sie können das Tau zwar größer wählen, aber dann verlieren Sie auch einfach mit dem O von Tau. Das heißt, dann hätten Sie das H auch einfach mit größer wählen können und dann bringt Ihnen das feinere H gar nichts. Also wenn Sie das H im Vergleich zum Tau zu fein wählen, dann konvergieren Sie zwar immer noch, beim expliziten Euler konvergieren Sie nicht mehr, wenn Sie das H im Vergleich zum Tau zu fein wählen, beim impliziten Euler-Verfahren konvergieren Sie noch, aber es bringt Ihnen nichts, weil der Fehler dann einfach von dem größeren Tau dominiert wird. Das schreit natürlich danach, ein Verfahren zu nehmen, was immer konvergiert und was hier irgendwie O von Tau Quadrat plus O von H Quadrat hat, damit wir Tau und H in der gleichen Größenordnung wählen können. Und wenn Sie überlegen, das Ganze kam aus der Konsistenzordnung, Sie kennen ja ein Verfahren, was Konsistenzordnung 2 hat, nämlich die implizite Mittelpunktsformel. Und die ist natürlich, und die ist auch, sie hat ja auch zumindest eine A-Stabilität, also vielleicht klappt da ja auch sowas. Und das geht tatsächlich. Also mit genau denselben Mitteln, die wir hier haben, das ist einfach der Zeit geschuldet, dass ich Ihnen das nicht noch mitbewiesen habe, konvergiert auch das implizite Mittelpunktsverfahren und es konvergiert auch ohne Zusatzbedingungen und es konvergiert mit O von Tau Quadrat plus O von Hau Quadrat. Also das Craig-Nicholson-Verfahren, implizite Mittelpunktsformel. Also das heißt immer abwechselnd ein impliziter, ein expliziter Euler-Schritt. konvergiert ohne Zusatzbedingung mit Gesamtfehler O von Tau Quadrat plus O von H Quadrat. Also das ist super. Das heißt, man könnte, und es gibt tatsächlich einen Teil der Community, sagt, man nehme immer Krenk-Nicholson-Verfahren bei solchen Arten von Problemen, bei der Wärmeleitungsgleichung. Es gibt so ein kleines Aber, was mit dabei ist. Das kleine Aber, was mit dabei ist, ist, das konvergiert immer und es konvergiert schnell. Aber jetzt haben wir wieder, wenn es konvergiert, gibt es immer noch dieses Luxusproblem, respektiert es die physikalischen Eigenschaften. Das explizite Euler-Verfahren respektiert die physikalischen Eigenschaften gar nicht. Da können Dinge, die eigentlich abfallen würden, die könnten sogar größer werden. Und wenn Sie Tau und H Quadrat schlecht zueinander stellen, dann geht der Fehler noch nicht mal gegen Null. Erfüllen Sie die Zusatzbedingungen, dann macht Ihr Fehler, der wird vielleicht, irgendeine Komponente wird größer, die nicht größer werden darf. Aber es ist immerhin so, dass die wird nicht viel größer, weil der Gesamtfehler geht ja immer noch gegen Null. Implizite Euler-Verfahren respektiert die Physik, indem es sagt, Dinge, die abfallen, fallen auch ab. Dinge, die sehr, sehr schnell abfallen, fallen auch sehr, sehr schnell ab. Krenk-Nicholson-Verfahren respektiert die Physik, aber nur die eine Hälfte der Physik. Krenk-Nicholson-Verfahren ist A-stabil, ist aber nur A-stabil, nicht L-stabil. Krenk-Nicholson-Verfahren lässt also die Dinge abfallen, die abfallen. Das heißt, in dem Fehler beim Krenk-Nicholson-Verfahren ist nichts drin, wo irgendwas, was in der Welt abgefallen wäre, größer geworden ist. Also es ist nicht so, beim expliziten Euler-Verfahren könnten Sie sich vorstellen, hier steckt irgendwo ein ganz, ganz kleines solches Gezappel drin, noch, das Sie gar nicht sehen können. Und das explizite Euler-Verfahren macht dieses kleine Gezappel, hat das verstärkt, obwohl sich das gar nicht hätte verstärken dürfen. Dann hätte das explizite Euler, obwohl Sie H und Tau Quadrat richtig gewählt haben, es wäre immer noch so klein, dass der Gesamtfehler eben gegen Null geht, aber es hätte irgendetwas verstärkt, was hier vielleicht ganz klein mit drin gewesen wäre und was einfach nicht hätte verstärkt werden dürfen. Wenn die Wärmeverteilung am Anfang kein Gezappel hat, dann hat die Wärmeverteilung nach 2 Minuten erst recht kein Gezappel. Also Gezappel muss verschwinden, nicht auftauchen. Beim expliziten Euler-Verfahren kann dieses Gezappel auftauchen. Beim Krenk-Nicholson-Verfahren kann dieses Gezappel nicht auftauchen oder nicht mehr werden, ist aber nur A-stabil, nicht L-stabil. Also wenn am Anfangswert ein ganz klein bisschen Gezappel drin ist, dann ist beim Krenk-Nicholson-Verfahren dieses ganz klein bisschen Gezappel auch immer noch nur ein ganz klein bisschen Gezappel. Also von daher respektiert das Krenk-Nicholson-Verfahren die Physik. Aber das Krenk-Nicholson-Verfahren respektiert nicht, dass Gezappel ganz, ganz schnell gegen Null gehen sollte. Also in der Physik gehört dieses Gezappel zu Dingen, die ganz, ganz schnell sich ausgleichen würden. Das sind also ganz, ganz furchtbar negative Eigenwerte von dieser Matrix. Oder wenn Sie das Ganze mit Fourier-Transformation ausrechnen würden, ganz, ganz hoch oszillierender Kosinus, wäre etwas, was Ihnen als Lösung von der, mit dem Ding als Anfangswert von der Wärmeleitungsgleichung, wird Ihnen das mit einer ganz, ganz schnellen Ordnung, wird Ihnen das gegen Null konvergieren. Und da erfüllt das implizite Euler-Verfahren noch ein bisschen mehr Physik als das Krenk-Nicholson-Verfahren. Wenn nämlich da Ihr Anfangswert so ist, dass der so eine Zappel enthält, dann geht das beim Krenk-Nicholson, dann ist das beim impliziten Euler-Verfahren, ist das ganz sofort weg. Beim Krenk-Nicholson-Verfahren ist es noch ein bisschen da. Beides haben am Ende den gleichen Fehler, der Krenk-Nicholson hat sogar den besseren Fehler, aber dass das langsamer abfällt, als es sollte, ist etwas, was Sie mit dem Auge sehen können. Also wenn Sie mit ein bisschen Gezappel starten, dann sollte später das Gezappel sollte sofort weg sein, weil es ganz, ganz furchtbar glättend wirkt und ein Ausgleichsprozess stattfinden. Beim Krenk-Nicholson-Verfahren scheinen sich die Dinge manchmal zu langsam auszugleichen bei der Wärmeleitungsgleichung. Und insbesondere sehen Sie das in Beispielen, das haben wir Ihnen gezeigt auf dem Übungsblatt 7.4. Da haben wir Ihnen nämlich ein Beispiel gegeben zum Implementieren, was so ein Gezappel mit enthält. Nämlich wir haben Ihnen gegeben, sowas hier, irgendeinen nicht stetigen Anfangswert, das ist jetzt von der Lösungstheorie bisher noch gar nicht abgedeckt, ignorieren wir das für den Moment und setzen es einfach numerisch ein. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine ganz, ganz, ganz scharf ansteigende C-Unendlich-Übergang mit drin, den ich einfach nur so gemalt habe, dass es aussieht, als wäre es eine stückweise konstante Funktion. Dann ist da drin, wenn Sie das in Gedanken in eine Fourier-Reihe zerlegen, dann ist da drin sowas wie diese Komponente hier. Und dann sind da irgendwelche Zappelkomponenten noch mit drauf, die eben dafür sorgen, dass das Ganze diese komische Form hat. Mit dem impliziten Euler sind diese Zappelkomponenten sofort weg. Das heißt, im implizite Euler-Verfahren sagt Ihnen, Wärmeleitungsgleichung hat sich alles sofort ausgeglichen. Beim Krenk-Nicholson-Verfahren sind diese Zappelkomponenten, die werden auch kleiner, aber die werden unter Umständen nicht schnell genug kleiner, sodass das Krenk-Nicholson-Verfahren gerade bei unstetigen Anfangswerten, da sehen Sie noch ein Gezappel auf der Lösungskurve drauf. Das kommt daher, dass die wahre Anfangswert hatte dieses Gezappel noch viel mehr drin und das ist einfach nur nicht schnell genug abgefallen. Das heißt, deswegen gibt es so ein bisschen so ein kleines Aber bei der Frage, was nimmt man für die Wärmeleitungsgleichung bei parabolischen Differentialgleichungen, was nimmt man an der Stelle? Sie können den Standpunkt fahren, ich nehme das explizite Euler-Verfahren, das physikalische Gezappel ist mir egal, oder ich glätte es einfach danach nochmal, sodass der Anwender es einfach gar nicht zu sehen kriegt, das Gezappel, ist mir komplett egal. Ich sage einfach, explizite Euler-Verfahren habe ich den wenigsten Rechenaufwand mit, deswegen kann ich ganz furchtbar kleine Hs und Taus verarzten, kann diese Matrix-Vektor-Multiplikation, kann die vielleicht noch probieren, irgendwie zu parallelisieren, in meinen Teilbereichen schon so auszuführen. Und das heißt, ich kann einfach so viel mehr Computational Power draufschmeißen, so dermaßen kleineres H und Tau draufschmeißen mit dem expliziten Euler-Verfahren, dass mich das Gezappel nicht stört. Und ich treibe damit einfach mein H und Tau so furchtbar klein, dass der Gesamtfehler ganz, ganz furchtbar klein ist. Muss aber eben auf diese Zusatzbedingung achten. Das wäre die eine Philosophie, die Sie gehen könnten. Die andere Philosophie, die Sie gehen könnten, wäre, ich will irgendwie die maximale Konvergenz Geschwindigkeit unter den einstufigen Verfahren, dann nehme ich das Crank-Nicholson-Verfahren, dann habe ich brauche keine Zusatzbedingungen beachten, kann Tau und H ungefähr in derselben Größenordnung wählen und gehe am schnellsten mit meinem Gesamtfehler gegen Null. Das können Sie machen und dann müssen Sie eben damit leben, dass Sie bei einem unstetigen Anfangswert unter Umständen noch Ihre Lösung ein bisschen unphysikalisch aussieht, dass dann nämlich so ein kleines Gezappel einfach noch da ist, weil es nicht schnell genug gegen Null gegangen ist. Oder Sie fahren die Philosophie, dass Sie sagen, ich möchte gerne, dass meine Lösung möglichst physikalisch sinnvoll aussieht. Das heißt, ich gebe dem Anwender etwas, was einfach glatt aussieht, was ein unstetiger Anfangswert, wenn Sie das implementiert haben auf Übungsplatz 7, das implizite Euler-Verfahren gab Ihnen direkt diese glatte Kurve. Die war vielleicht ein bisschen falscher als beim Crank-Nicholson, aber da ist einfach kein Gezappel aufgetaucht, was den Anwender nervös machen kann und was irgendwie physikalisch ist. Das heißt, da haben Sie dann irgendwelche Monotonie-Eigenschaften noch erfüllt, die ansonsten mit dem Gezappel nicht erfüllt waren. Gibt ja keinen Grund, warum da irgendwelche kleinen lokalen Maxima auftauchen sollten, zwischendurch in der Wärmeverteilung, eigentlich hätte sich das ausgedrückt können. Also Sie müssen abschätzen, zwischen will ich den wenigsten Aufwand haben, bei pro Schritt, den ich durchführe, möchte ich die maximale Konvergenzgeschwindigkeit haben oder zahle ich noch den Preis, vielleicht eine kleinere Konvergenzgeschwindigkeit oder mehr Aufwand beim Implementieren dafür, dass ich gewisse physikalische Eigenschaften noch in der Lösung mit drin habe. Und beachten Sie, dass da eben diese Rolle von Konvergenz, also gerade die Rolle von Stabilität, ist wirklich was da. Da kommen immer wieder Fragen nach, deswegen kann man das gar nicht oft genug betonen. Stabilität wird allein hier in dieser Vorlesung in 37 verschiedenen Varianten verwendet. Also wenn irgendein Ingenieur Sie fragt, ist dieses Verfahren stabil, dann ist es sehr schwer als Mathematiker damit Ja und Nein drauf zu antworten, weil immer die Frage ist, was in welchem Sinne ist es gerade stabil? Ist es stabil in dem Sinne, dass wir am Ende Konvergenz haben, weil sich kleine Anfangsfehler nicht aufgeschaukelt haben? Das brauchen wir wirklich für Konvergenz. Ist es stabil in dem Sinne, dass gewisse physikalische Invarianten erhalten bleiben? Und wenn es stabil ist in dem Sinne, dass gewisse physikalische Invarianten erhalten bleiben, meinen wir, welche Arten von Invarianten meinen wir? Nehmen Dinge ab im Computer, die in der Wahrheit abnimmt, oder nehmen Dinge im Computer auch noch sehr, sehr, sehr schnell ab, die in der Wahrheit abnehmen? Und Sie können sich noch einen Haufen anderer solcher sinnvoller Invarianten definieren. Wir werden im Seminar zum Beispiel ein Thema haben über Hamilton-Systeme, wo Sie dadurch alleine, wenn Sie Physik als Nebenfach haben, dann wissen Sie ganz viele Dinge, lassen sich als Hamilton-Systeme beschreiben. Da können Sie aus der Gestalt der Differentialgleichung schon Invarianten ablesen. Und das ist natürlich ein ganz großer kanonischer Kandidat dafür, dass das dann auch von einem entsprechenden Computerprogramm erhalten bleiben soll. Das heißt, es gibt noch Dutzende weiterer Invarianten, je nachdem, in welchem Problem Sie gerade sind, wo Ihnen vielleicht statt der Konvergenz, statt dem i-Tüpfelchen an Konvergenzgeschwindigkeit diese physikalische Invariante oder physikalische Eigenschaft dann noch wichtiger ist. Ja, und damit wäre ich am Ende des Stoffes meiner Vorlesung angelangt. Wir haben am Dienstag noch ganz regulär den Vorlesungstermin. Ich würde einfach kommen und als offene Fragestunde für Sie da sein, wenn Sie da was vorbereiten möchten. Das Angebot steht. Wenn Sie Fehler im Skript finden, schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Also auch wenn es Kleinigkeiten sind, wenn Sie sagen, das ist ja jetzt total offensichtlich und ich möchte jetzt irgendwie nicht schreiben, dass ich verwirrt war davon, dass da an einer Stelle I statt J stand, obwohl I nie im Beweis vorkam und sonst überall J stand, schicken Sie mir solche Dinge ruhig trotzdem. Ihre Kommilitonen danken es Ihnen und ich danke es Ihnen, weil das Skript dadurch einfach immer besser wird. Sie dürfen auch gerne Komma- und Rechtschreibfehler schicken. Auch da sollten wir an der Uni, also wir sind hier eine Universität und wir sollten vorbildlich sein. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie Bachelor- und Masterarbeiten ohne Rechtschreibfehler abgeben. Von daher haben Sie auch jedes Recht, mich auf irgendwelche Typos oder Rechtschreibfehler hinzuweisen. Also schicken Sie mir das einfach als saloppe, formlose E-Mail und dann arbeite ich das entsprechend vor der Klausur noch ein. Sie haben noch eine Frage? Ich würde die nicht aufzeichnen lassen. Genau, Sie brauchen die. Dann sagen wir erstmal. Ja. Nee, die Fragestunde würde ich nicht aufzeichnen lassen, einfach damit Sie offen Fragen stellen können. Das ist für Sie, weil es wäre vielleicht sogar spannend, die Fragen der anderen mitzubekommen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass doch, also an der Stelle, wo dann irgendwie Fragen kommen, dann doch wieder allen Leuten bewusst wird, dass da gerade eine Kamera läuft, die Aufzeichnungen stehen auch am Ende ja wirklich im Internet. Das heißt, auch datenschutzrechtlich würde ich, da sind wir einfach auf der viel leichteren Seite, wenn ich sage, ich werde hier aufgezeichnet, also Ihre Zwischenfragen sind da, das sind eh wenige, aber die Fragestunde werden wir nicht aufzeichnen. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören das ganze Semester.